Deutschlandfunk.
Gute Nacht, Ernie.
Gute Nacht, Bert. Und träum was Schönes, Bert.
Danke.
Guten Abend, gute Nacht.
Ah, die beiden, ich liebe die ja. Liebe Christine, bevor wir dich gleich vorstellen, muss ich dir unbedingt erstmal die allerwichtigste Frage zuerst stellen. Wie hast du heute geschlafen?
Eigentlich gut, aber ein bisschen zu wenig. Das passiert bei mir leider häufig unter der Woche mal.
Ich kenne das, aber mit ganz gut können wir ja schon mal leben und was anfangen.
Ja, ist schon mal was.
Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, das ist so die mit am häufigsten gestellte Frage, wie hast du geschlafen? Die kommt gleich hinter, wie geht's dir? Und ich habe erst neulich mit einer Kollegin darüber gesprochen, dass wir vor Frühschichten immer viel zu spät ins Bett gehen und dann auch dementsprechend zu wenig schlafen und uns dann auf der Arbeit irgendwie nicht so richtig ausgeruht und leistungsfähig fühlen. Das kennst du vermutlich auch.
Genau, kenne ich auch. Habe zu früh aufstehen müssen, leider meistens ja. Und dann ist man einfach nicht so ausgeruht. Häufig, weil man zu wenig geschlafen hat, aber weil auch einfach der Schlaf dann eher zur falschen Zeit stattfindet. Und ich finde es ja toll, dass ihr euch darüber unterhaltet, über das Schlafen zu sprechen. Das ist ganz wichtig. Zeigt ja auch, dass wir irgendwie auf unseren Schlaf achten, dass das ein Thema ist und er uns wichtig ist. Und das ist super, weil zu wenig Schlaf, der kann leider einfach auf Dauer auch ungesund sein.
Ja, und der ist nicht nur ungesund und kostet uns nicht nur viel Konzentration, sondern kann unseren Arbeitgeber und damit auch die gesamte deutsche Wirtschaft am Ende eine Menge Geld kosten. Und deshalb ist auch rund um dieses Bedürfnis nach gutem Schlaf ein ziemlich großer Markt entstanden mit zum Teil auch ziemlich fragwürdigen Produkten. Aber das schauen wir uns gleich mal genauer an.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft mit Ann-Kathrin Beck.
Aber jetzt, Christine, müssen wir dich unbedingt erstmal vorstellen, denn du bist heute unser ganz besonderer Gast und unsere Expertin in dieser Folge. Du machst nicht nur den Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk Nova über Schlafen, sondern bist auch eine der Schlafforscherinnen im deutschsprachigen Raum, die man fragt, wenn man eine Frage zum Schlaf hat. Und du forschst an der Uni Basel und das nutze ich heute als Gelegenheit und werde dir alle Fragen stellen, die ich schon immer hatte zum Thema Schlaf. Und ich freue mich total, dass du heute ganz viel Expertise und Wissen mitbringst und lieferst, wenn es ums Thema Schlafen geht. Also genau das, was wir für diese Folge brauchen.
Ja, und ich freue mich auch total dabei zu sein und auch von dir lernen zu dürfen, wie eigentlich so ja, die wirtschaftliche Perspektive auf den Schlaf aussieht. Denn das spielt in meiner täglichen Arbeit, wo ich ja auch als Schlaftherapeutin arbeite, nicht unbedingt immer eine große Rolle.
Also da gibt es auf jeden Fall wahnsinnig viel zu besprechen. Denn guter Schlaf, wir haben es gerade beim Einstieg schon gemerkt, ist vielleicht das Thema in unserer Gesellschaft. Denn nicht nur wir persönlich beschäftigen uns immer wieder mit unserem Schlaf und sind dafür bereit, alles Mögliche auszuprobieren, zu testen und zum Teil auch mal richtig tief in die Tasche zu greifen. Nein, auch für ganze Unternehmen und Branchen und sogar unsere Arbeitgeber ist es ziemlich relevant, wie wir geschlafen haben. Aber Christine, mal Hand aufs Herz, hat dich dein Arbeitgeber jemals nach deinem Schlaf gefragt?
Ja, also mein Chef hat mich gerade neulich erst gefragt, wie ich so schlafe. Da gab es bei mir bei der Arbeit einfach eine Situation, die hat mich sehr gefordert und ja, fand ich irgendwie schön, dass er dann gefragt hat, wie es mir mit dem Schlafen geht. Und auch sonst ist schon mal so, dass bei uns jemand im Augenzwinkern sagt so, du weißt eh, guter Schlaf, das soll schon wichtig sein.
Ja, also mein Arbeitgeber hat mich das jedenfalls noch nicht gefragt, ohne ihm jetzt so nahe treten zu wollen. Aber er hätte wirklich gute Gründe, das zu tun. Und genau darum geht es heute in der Folge. Welche Auswirkungen hat Schlaf auf unsere Wirtschaft? Beziehungsweise andersherum gefragt, welche Konsequenzen hat es, wenn wir nicht gut schlafen? Denn genau das erklärt vielleicht auch, wieso guter Schlaf zum Milliardengeschäft geworden ist.
Schlaf ist sehr wichtig. Schlaf kann einfach sehr erholsam sein und gut zu schlafen ist was Tolles.
Schlafen ist auf jeden Fall gesund und macht Spaß.
Mir ist Schlaf sehr wichtig, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht gut schlafe.
Alle Probleme werden im Schlaf gelöst, wirklich. Ich schlafe zwischen 8 und 9 Stunden sogar, ohne Unterbrechung.
Wenn man einfach mal fliegen lernt zum Beispiel in seinen Träumen, das ist das Schöne am Schlafen unter anderem.
Also ihr hört schon, irgendwie hat jeder so seine Gedanken zum Thema Schlaf, ihr bestimmt auch. Der eine lernt im Schlafen fliegen, beim anderen sind danach alle Probleme gelöst. Christine, wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, einen ganzen Podcast zum Thema Schlafen zu machen?
Ja, Schlaf ist ein riesiges Thema. Also wir alle verschlafen ja rund 1/3 unseres Lebens. Und trotzdem wissen die allermeisten von uns kaum was drüber. Außerdem gibt es auch total viele Mythen oder so populäre Annahmen rund um den Schlaf. Zum Beispiel, dass Snoosen am Morgen schädlich wäre, das hat bestimmt jeder schon mal gehört. Oder, dass der beste Schlaf vor Mitternacht stattfindet. Das klären wir bei Überschlafen, unserem Podcast, was da aus wissenschaftlicher Perspektive eigentlich so dran ist.
Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Das sind so wichtige Themen, die geklärt werden bei euch. Also meine These ist ja, guter Schlaf ist ein Riesenbedürfnis, wenn nicht sogar das größte Bedürfnis unserer Gesellschaft.
Ja, und das Bedürfnis eines jeden einzelnen Menschen. Schlafen ist ein Grundbedürfnis unseres Körpers und ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Und guter Schlaf ist auch wichtig für die Lebensqualität. Außerdem wissen wir, dass rund 25-35% der Bevölkerung Probleme mit dem Ein- und oder auch Durchschlafen haben. Also mehr als jeder zehnte Mensch hat sogar eine Insomnie, also eine Schlafstörung, bei der sich der schlechte Schlaf auch negativ auf den Alltag auswirkt, zum Beispiel auf die Konzentration, die Stimmung oder auch die Produktivität. Und die Tendenz in den letzten Jahren war einfach, dass die Zahl der Menschen, die über schlechten Schlaf klagen, gestiegen ist. Heißt auch, viele Menschen suchen eine Möglichkeit, um ihren Schlaf zu verbessern.
Genau, und auf die Relevanz von schlechtem Schlaf kommen wir später nochmal zu sprechen. Jetzt geht es ja erstmal um dieses Bedürfnis nach gutem Schlaf. Und mit diesem wachsenden Bedürfnis ist auch der Markt immer größer geworden. Denn da gibt es inzwischen unzählige Produkte wie Melatonin-Sprays, Tabletten. Es gibt Hörbücher, die beim Einschlafen helfen sollen. Ich habe gesehen, es gibt sogar Gummibärchen, die Kindern teilweise gegeben werden, damit sie gut einschlafen. Also ein Riesenmarkt, ganz viele Produkte. Du kennst sie wahrscheinlich, Christine.
Ja, ich glaube, ich kenne gar nicht unbedingt alle Produkte, weil die Produktpalette ist echt endlos. Und in deiner Aufzählung hast du noch nicht mal die ganzen Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel und die Kissen und die Decken und Matratzen und die Schlafbekleidung erwähnt. Oder die Uhren und die Apps, mit denen Menschen ihren Schlaf tracken. Und man muss sagen, daran geknüpft sind ja auch oft ganz große Werbeversprechen und die Hoffnung vieler Menschen, dass das ihnen zu besserem Schlaf verhelfen wird.
Also das ist auf jeden Fall ein Riesenbedürfnis, gut zu schlafen. Und Christine, du beschäftigst dich seit 10 Jahren beruflich mit dem Schlaf von Menschen. Was sind denn so die verrücktesten Produkte oder Mittel, mit denen Menschen versuchen, ihren Schlaf zu verbessern und zu optimieren? Die sind ja in all den Jahren sicherlich schon ziemlich wilde Geschichten begegnet.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so wirklich wild ist. Ich erinnere mich an jemanden, der mal bei mir in der Schlaftherapie war und einige verschiedene Supplements eingenommen hat. Also ich glaube wirklich so 10 verschiedene. Natürlich auch Melatonin, aber auch einige Sachen, die musste ich dann echt erstmal googeln, so was das eigentlich ist. Und dazu hat sie auch immer eine Schlafmaske getragen und so spezielle Kopfhörer irgendwie mit Meeresrauschen. Sie sagte, das würde ihr beim Einschlafen helfen. Ich muss aber auch sagen, als Psychologin versuche ich natürlich immer zu verstehen, wofür Menschen das eigentlich machen und habe auch so eine Haltung, in der ich das erstmal gar nicht bewerte. Und das trägt vielleicht auch dazu bei, dass mir diese Sachen dann manchmal gar nicht so wild oder abgefahren vorkommen und in Erinnerung bleiben, weil ich irgendwie erstmal den Menschen, der Hilfe sucht, dahinter sehe.
Natürlich steckt am Ende immer auch ein gewisser Leidensdruck dahinter und das erklärt auch, wieso es eben nicht nur endlos viele unterschiedliche Produkte gibt, die beim Einschlafen helfen sollen, sondern letztendlich auch zig Branchen, die involviert sind, die damit Geld verdienen. Da fallen mir spontan die Pharmabranche ein, die Textilhändler, Bettenbauer, Einzelhändler, die Tech-Branche sogar, um nur ein paar zu nennen. Allein der Markt mit Schlafmitteln hat in diesem Jahr weltweit einen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro erreicht. Und die 5 Milliarden umfassen in dem Fall Umsätze, die sowohl mit apothekenpflichtigen als auch mit nicht apothekenpflichtigen Produkten generiert wurden. Also Verkäufe durch Krankenhäuser wurden da nicht berücksichtigt. Und auch in Deutschland wächst der Schlafmittelmarkt seit Jahren. In diesem Jahr beträgt der Umsatz mit Schlafmitteln bisher knapp 360 Millionen Euro.
Wow. Also das sind ja wirklich riesige Summen.
Absolut.
Und man muss sagen, gerade bei den frei verkäuflichen Mittelchen und Supplements, die man so in der Drogerie kaufen kann auch, da gibt es oft entweder gar keine Studien, in denen die Wirksamkeit überprüft wurde, oder wenn es Studien gibt, dann zeigen die oft, na, dass man sich das Geld dafür auch einfach vielleicht sparen kann.
Oh. Okay, ja, welche gängigen Schlafmittel gibt es denn überhaupt? Also mir fällt spontan ja erstmal Melatonin ein zum Beispiel.
Mhm. Lass uns doch erstmal auf die verschreibungspflichtigen Schlafmittel schauen, bevor wir dann zum Melatonin kommen. Bei denen, also bei den verschreibungspflichtigen, da gibt es verschiedene. Die meisten sind auch schon echt lange auf dem Markt und ich sag mal so sehr etabliert. Und man muss auch sagen, für viele Menschen sind die ein Segen, auch wenn sie bei einer Schlafstörung gar nicht unbedingt jetzt die erste Wahl sind. Bei Medikamenten, die es nur auf Rezept gibt, kann man auch grundsätzlich sagen, die sind wirksam und das muss auch in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden. Sonst kämen die nämlich erst gar nicht auf den Markt.
Ja, und dann gibt es aber noch andere Produkte, die frei verkäuflich sind, wie zum Beispiel Melatonin und die offensichtlich auch ein Riesending, einen Riesenhype auslösen. Was kann man denn dazu sagen?
Ja, und du hast ja gesagt, Melatonin fällt dir da wirklich als erstes ein, wenn du an Schlafmittel denkst. Und da würde ich mal sagen, da hat die Werbung echt ganze Arbeit geleistet, weil Melatonin ist eigentlich gar kein Schlafmittel. Auch wenn die Werbung gerne möchte, dass wir es glauben. Ja, und in Deutschland darf man Melatonin auch ganz einfach in Form von Sprays, Kapseln oder Gummibärchen, hast du ja gerade auch schon gesagt, als Nahrungsergänzungsmittel in zum Beispiel Drogerien und Supermärkten kaufen. Übrigens, wir haben da bei Überschlafen auch schon mal eine ganze Folge dazu gemacht, war eine unserer ersten Folgen. Genau, wir verlinken die natürlich auch in den Shownotes.
Aber dass Melatonin kein Schlafmittel ist, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen.
Melatonin ist das Hormon der Dunkelheit. Also man kann sagen, es bereitet unseren Körper am Abend dann auf die Nacht und den Schlaf vor. Und der Zusammenhang mit dem Schlaf, der ist schon da, aber er ist eben nicht so eng, wie viele Menschen denken. Und wenn wir uns mal vorstellen, also wir können ja auch am Nachmittag zum Beispiel einen Nap machen. Wir können am Nachmittag schlafen, da produziert unser Körper gar kein Melatonin. Also wir brauchen das nicht, um zu schlafen. Und der Körper der meisten Menschen mit auch Ein- oder Durchschlafstörungen produziert am Abend vollkommen ausreichend Melatonin. Und trotzdem haben die eben Schlafprobleme. Und man muss auch sagen, in der wissenschaftlichen Leitlinie zur Behandlung der Insomnie, also eben Ein- und oder Durchschlafstörungen mit auch einer Tagesbeeinträchtigung, da wird Melatonin zur Behandlung gar nicht empfohlen, weil es einfach nicht ausreichend wirksam ist. Also der Zusammenhang zwischen Schlafen und Melatonin, der ist schon da, aber er ist eben deutlich geringer, als die Werbung möchte, dass wir es glauben.
Also es braucht Melatonin, extra Melatonin nicht unbedingt. Und trotzdem springen viele Firmen da natürlich auf den Zug auf, erkennen da ein Investment, die 5 Milliarden, die wir eben angesprochen haben, die im rezeptfreien Schlafmittelmarkt stecken, sind ja nur ein vergleichsweise kleiner Teil. Wenn man sich mal den gesamten Schlafmarkt anschaut, dann wird das weltweite Marktvolumen von Bettwaren über orthopädische Matratzen bis zu Sleep-Tech, Pharma und Dienstleistungen im Jahr 2023 auf rund 64 Milliarden US-Dollar geschätzt und damit ca. 55 Milliarden Euro nach aktuellem Wechselkurs. Und bis zum Ende des Jahrzehnts rechnen Analysten mit einem weiteren deutlichen Anstieg.
Ja, krass. Also 55 Milliarden Euro, das ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Ja, und man muss sagen, die Zahl der Menschen, die über Schlafprobleme oder auch eben Schlafstörungen klagen, die hat in den letzten Jahren schon zugenommen, wenn wir uns die Zahlen so anschauen. Die Zunahme betrifft übrigens auch besonders eher jüngere Menschen. Also bei älteren Menschen, da weiß man, die sind einfach etwas anfälliger für Schlafstörungen. Aber jetzt die jüngeren Menschen, die haben vergleichsweise stärkeren Anstieg an Schlafproblemen und auch Schlafstörungen in den letzten Jahren erlebt. Und dazu gibt es ja noch diesen Optimierungstrend, also Menschen, die sich und damit ihren Schlaf optimieren wollen, obwohl da vielleicht gar kein Problem da ist. Und all diese Menschen, für die Schlaf aus dem einen oder anderen Grund ein Thema ist, sind potenzielle dankbare Abnehmerinnen und Abnehmer für genau diese Produkte.
Ja, und genau das erklärt auch, wie so eine große Zahl wie diese 55 Milliarden Euro zustande kommen können. Und wir haben ja schon so ein bisschen durchgearbeitet, welche Produkte da Sinn ergeben und wo wir uns vielleicht auch besser auf Forschungsergebnisse beziehen können und vielleicht das eine oder andere nicht bräuchten und wo die Angebote vielleicht doch nur den Unternehmen einen Vorteil in Form von Umsatzsteigerungen verschaffen. Dabei haben wir noch gar nicht auf die Nachfrage geschaut, warum die überhaupt so groß ist und was da eigentlich dahinter steckt.
Ja, genau. Denn hinter dieser Nachfrage oder auch einer Kaufentscheidung steht ja immer ein Mensch mit einer Motivation und vielleicht sogar einem Leidensdruck.
Jetzt ist der Punkt, wo wir mal auf das Bedürfnis hinter der Nachfrage schauen. Das brauchen wir nämlich auch, wenn es später um die Kosten geht, die durch schlechten Schlaf entstehen.
Ja, denn schlechter Schlaf, der betrifft eben nicht nur die Nacht, ich habe es schon angesprochen, sondern auch den Tag danach führt dann zum Beispiel dazu, dass man das Gefühl hat, man ist nicht so leistungsfähig und führt letztlich auch dazu, dass Menschen nach Mitteln und Wegen suchen, um ihren Schlaf und damit auch so das Befinden am Tag zu verbessern.
Ja, und das kennt ja jeder so ein bisschen von sich. Wenn man nicht gut geschlafen hat, dann ist man am nächsten Tag nicht so richtig ausgeruht und fühlt sich irgendwie einfach nicht so richtig wohl. Und das erklärt ja auch, wie diese 55 Milliarden Euro weltweit an Umsatz zustande kommen. Und trotzdem, und das zeigt ein Blick auf die Weltkarte, ist das Thema Schlaf nicht überall gleichermaßen groß. Zumindest auf den ersten Blick. Da gibt es Märkte und Länder, da ist es ein Riesending. Zum Beispiel Nordamerika, Europa und auch der asiatisch-pazifische Raum. China und Indien gelten als stark wachsende Märkte.
Ja, und ich habe da auch mal echt in die Studien reingeschaut und die zeigen, dass eben auch gerade zum Beispiel in China viele Menschen Schlafprobleme haben, also kann man natürlich auch erwarten, aber man muss es auch in Studien erstmal nochmal zeigen. Und es ist sogar so, dass in den Ballungsräumen, die Studien sagen, da könnte der Anteil von Menschen mit so einer Insomnie, also so einer Ein- und oder Durchschlafstörung mit dann auch Effekten am Tag sogar bei 25% liegen. Und das ist schon eine echte Hausnummer. Also in Europa sprechen wir meistens so über 7-10%, also deutlich weniger. Das ist schon krass, wenn man sagt, da könnte ein Viertel der Bevölkerung betroffen sein.
Das ist auf jeden Fall eine Menge. Aber es gibt auch Länder, in denen das Thema Schlaf marktwirtschaftlich zumindest eine vergleichsweise geringe Rolle spielt. Und ich sage bewusst marktwirtschaftlich, denn das ist ein wichtiger Punkt. In der Region Lateinamerika zum Beispiel, die als ressourcen- und einkommensschwache Region gilt, klagen wohl viele Menschen über Schlafstörungen. Aber viele können sich Behandlungen und Produkte einfach nicht leisten. Und im Nahen Osten und in Afrika ist die Bevölkerung erst gar nicht darüber informiert, wie Schlafstörungen diagnostiziert werden und welche Behandlungsmöglichkeiten es auch gibt. Und aus diesem Grund werden viele Schlafstörungen bei einem großen Teil der Bevölkerung erst gar nicht erkannt und diagnostiziert.
Ja, wir können sicher sagen, dass das Thema Diagnostik und auch so die Behandlung von Schlafstörungen eher ein Thema in Ländern ist, in denen es ein gut funktionierendes Gesundheitssystem gibt. Also liegt vielleicht auch daran, dass sich so die negativen gesundheitlichen Folgen von schlechtem oder auch zu wenig Schlaf erst im Lauf der Zeit zeigen. Also das sind Effekte, die entwickeln sich über Jahre. Oder anders gesagt, schlechter Schlaf ist einfach nicht akut lebensbedrohlich und in vielen Ländern der Welt deshalb auch vielleicht einfach gar keine Priorität. Mhm. Was ich aber auch wichtig finde zu sagen ist, man kann sich ja nicht daraus schlussfolgern, dass Menschen in anderen Ländern eben deshalb jetzt keine Schlafstörungen hätten. Das hast du ja auch gerade gesagt. Die sind schon da, die klagen auch darüber. Aber es ist immer so, wenn nicht diagnostiziert wird oder wenn auch vielleicht solche Erkrankungen noch stärker stigmatisiert sind, die Menschen damit gar nicht zum Arzt gehen, dann fällt es einfach auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern total schwer abzuschätzen, wie groß das Problem eigentlich ist. Man kann aber auch sagen, und das wissen wir mit großer Sicherheit, schlechter Schlaf ist kein Luxusproblem. Also nach dem Motto, wenn du sonst keine Probleme hast im Leben, dann hast du halt Schlafprobleme. Im Gegenteil, wir sehen in Studien immer wieder, dass das Risiko für Schlafprobleme bei wirtschaftlich schlechter gestellten Menschen und Menschen mit auch einem geringeren Bildungsstand, dass da Schlafstörungen häufiger sind.
Und das bringt mich schon zum nächsten Punkt und zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn wir zu lange zu wenig oder einfach sehr schlecht schlafen?
Ja, kurzfristig kennen wir alle. Wenn wir zu wenig oder auch schlecht schlafen, dann werden wir müde, unkonzentriert. Wir machen eher Fehler und haben auch so vielleicht mal so kurze kleine Aussetzer, vielleicht schon so in Richtung Sekundenschlaf. Auch die Stimmung wird aber schlechter. Viele Menschen fühlen sich einfach reizbarer, angespannter, auch ängstlicher. Und klar, je mehr Nächte das so geht, desto schlimmer wird's. Auch das Immunsystem ist dann zum Beispiel nicht mehr so fit, also man wird eher krank. Kennt man vielleicht auch von sich, so nach einer stressigen Phase, in der Schlaf nicht so gut war, da wird man dann auch eher mal krank. Ja, und wenn man langfristig zu wenig schläft, also in der Größenordnung schon irgendwie über mehrere Jahre, dann hat man auch ein erhöhtes Risiko für zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen wie ein krankhaftes Übergewicht oder auch Diabetes Typ 2, also da ist der Zuckerstoffwechsel dann gestört. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck werden häufiger. Und auch das Risiko für psychische Erkrankungen, zum Beispiel eine Depression, das wird höher. Da haben wir jetzt auch gerade ganz aktuell bei Überschlafen eine Folge gemacht zum Thema Depression und Schlaf. Verlinken wir auch in den Shownotes. Und Last but not least, statistisch gesehen hat man auch ein erhöhtes Risiko, früher zu versterben.
Oh, okay. Also sollten wir alle viel schlafen.
Ausreichend.
Das ist ja genau die nächste Frage. Wie viel sollten wir denn eigentlich pro Nacht schlafen?
Ja, die internationalen Empfehlungen sind 7 bis 9 Stunden pro Nacht für gesunde Erwachsene. Man muss aber auch sagen, das ist natürlich ein Durchschnitt. Das heißt, es gibt auch manchmal Menschen, die wirklich dauerhaft mit 6 Stunden Schlaf auskommen, aber die sind eher selten.
Was sind denn so die Ursachen dafür, dass so viele Menschen in den letzten Jahren Schlafprobleme bekommen haben? Darauf weisen ja zum Beispiel Zahlen der Krankenkassen in Deutschland hin.
Ja, ein Grund könnten die veränderten Lebensbedingungen in einer modernen Welt, in der wir ja leben, sein. Also sowas wie wenig Bewegung, wenig Zeit, die wir im Tageslicht verbringen, dafür viel elektrisches Licht am Abend, auch gerade von Bildschirmen. Aber auch sowas wie die ständige Erreichbarkeit, also dass wir am Abend irgendwie noch 53 ungelesene Nachrichten auf Messenger-Diensten haben, die ganze Zeit vernetzt sind, das ist auch eine Form von Stress, die Menschen früher wahrscheinlich nicht so erlebt haben. Und Stress, muss man sagen, ist eben der größte Feind eigentlich des Schlafes. Vielen Menschen bereiten auch die vielen Krisen und Kriege in der Welt Sorgen. Auch das kann sich natürlich auf den Schlaf auswirken. Aber auch die Erkenntnis, dass der Schlaf eben ein wichtiger Gesundheitsfaktor ist, kann eine Rolle spielen. Also Menschen verstehen, dass guter Schlaf wichtig für ein gesundes und langes Leben ist und begeben sich deshalb auch eher in Behandlung. Und zuletzt muss man auch sagen, und da leisten wir vielleicht auch mit dem Podcast, aber auch mit der Tatsache, dass wir heute darüber sprechen, leisten wir auch einen Beitrag dazu, dass dieses Thema weniger stigmatisiert ist. Und eine erhöhte Offenheit kann sich dann eben auch in steigenden Zahlen äußern.
Und wir halten an der Stelle fest, ohne guten und ausreichend Schlaf geht auf Dauer nichts, vor allem eines nicht, arbeiten. Vielleicht kennt ihr es von euch, ich kenne es auf jeden Fall von mir. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, wie Schlaf sich auf die Wirtschaft auswirken kann. Nämlich nicht nur über die Nachfrage und den Umsatz, wie wir es eben schon thematisiert haben, sondern ich kann aus Erfahrung sagen, sehr wenig bis kein Schlaf. Das halten die meisten maximal 2 Tage durch, ich zumindest. Danach ist aber Schluss. Du kennst es wahrscheinlich auch.
Ja, ich kenne das auch. Also ich würde keine 2 Tage durchhalten. Mhm. In meiner Anfangszeit hier an der Uni Basel habe ich durchschnittlich 3 Nächte pro Woche im Schlaflabor geschlafen und eben meine Studie betreut. Also ich konnte schlafen, aber er war unterbrochen und definitiv für mein Schlafbedürfnis einfach nicht ausreichend. Also mir reichen 6 Stunden nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt manchmal nach so einer Woche gefühlt wie so ein Zombie.
Ich kenne das auch. Nach Frühschichten brauche ich meinen Mittagsschlaf. Ja, und genau aus diesem Grund müssten Arbeitgeber und auch im Grunde ganze Volkswirtschaften ein ziemlich großes Interesse daran haben, dass wir ausreichend Schlaf bekommen. Denn wer gut schläft, ist leistungsfähiger und kann am Ende auch besser arbeiten. Aber wie sieht es da eigentlich tatsächlich aus? Ich habe es ja eben schon mal gesagt, mein Arbeitgeber hat sich bislang noch nicht nach meinem Schlaf erkundigt, Christine. Deiner ja schon?
Ja, genau, ich habe es vorher auch kurz erzählt. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich arbeite ja da in einem besonderen Umfeld. Wir beschäftigen uns beruflich damit und da ist auch der eigene Schlaf natürlich immer mal wieder Gesprächsthema. Und das nicht nur, weil die Arbeit im Schlaflabor auch oft bedeutet, dass man spät abends oder früh am Morgen oder auch in der Nacht vor Ort ist. Ich muss aber auch sagen, als mein Chef mich das neulich gefragt hat, das war schon irgendwie, ich war so, wow, irgendwie mega gute Frage und ich habe mich total gesehen gefühlt. Mhm. Das war irgendwie schön.
Ja, ich kann das verstehen und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass eigentlich ganze Unternehmen daran interessiert sein sollten, denn wie gut ein Unternehmen vorankommt oder wie gut eine Wirtschaft wächst, hängt ja immer mit uns Menschen zusammen und dann eben auch damit, wie leistungsstark, wie leistungsfähig wir sind. Und wenn wir dauerhaft zu wenig schlafen beziehungsweise schlecht schlafen, du hast es uns gerade erklärt, dann macht das ja langfristig was mit uns und das macht sich dann irgendwie an allen möglichen Stellen bemerkbar. Ein Ding ist zum Beispiel die Produktivität. Es gibt eine Schätzung aus dem Jahr 2016 von RAND Europe, einer unabhängigen, gemeinnützigen Politikforschungsorganisation. Und die schätzen den Produktivitätsausfall allein wegen Schlafstörungen für Deutschland auf 1,6% des Bruttosozialproduktes, also BIP. Das ist der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die in einem Land in einem bestimmten Zeitraum produziert und erwirtschaftet werden. Und in konkreten Zahlen wären das für Deutschland 60 Milliarden US-Dollar, also umgerechnet Stand jetzt circa 51 Milliarden Euro.
Ja, ich habe dazu auch noch eine Studie von Kolleginnen und Kollegen aus Australien gefunden, die berichten, dass unter jungen Menschen besonders die Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen mit Tagesbeeinträchtigung, zu einem hohen Produktivitätsverlust führt. Der entspricht dem Verlust von 15 Vollzeitstellen pro 1000 Arbeitskräfte. Also das ist schon echt auch eine ganz schöne Zahl. Eine andere Studie hat berichtet, dass 8 Stunden Schlaf für die Durchschnittsperson eine gute Empfehlung sind, wenn man für eine optimale Produktivität sorgen will. Also da sind wir wieder bei dieser auch Empfehlung 7 bis 9 Stunden Schlaf. Die Mitte ist halt 8. Wobei wir da vielleicht auch nochmal sagen müssen, viele denken jetzt vielleicht als erstes dran, dass Menschen aufgrund von Schlafstörungen nicht zur Arbeit gehen oder sich krank schreiben lassen. Und da ist so, Patientinnen und Patienten mit einer Insomnie sind aber oft diejenigen, die sich eben trotzdem jeden Tag zur Arbeit schleppen und ihr Möglichstes tun, um zu performen. Also wir sprechen da auch von so einem Präsentismus. Man geht zwar zur Arbeit, ist aber eigentlich gar nicht voll leistungsfähig und sollte vielleicht auch manchmal einfach besser zu Hause bleiben. Aber klar, also beides, nicht zur Arbeit gehen und auch hingehen und nicht voll leistungsfähig sein, das führt natürlich beides letztlich zu einem Produktivitätsausfall.
Ja, so oder so. Unser Schlaf hat Auswirkungen auf Unternehmen und kann zu einem Produktivitätsverlust führen. Und Forscher der Rand Europe kommen auch zu dem Ergebnis, dass ein Arbeitnehmer, der im Schnitt weniger als 6 Stunden pro Nacht schläft, aufgrund von Fehlzeiten oder verminderter Produktivität bei 250 Arbeitstagen im Jahr und 6 volle Arbeitstage pro Jahr mehr verliert als eine Person, die rund 7 bis 9 Stunden schläft. Aber Christina, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, macht es denn so einen Unterschied, ob ich jetzt 7 oder 9 Stunden schlafe? Also können 2 Stunden da wirklich so ausschlaggebend sein?
Ja, also stell dir mal vor, wenn wir jetzt mal von 8 Stunden Schlaf ausgehen, da sind 2 Stunden ein ganzes Viertel der Nacht, also diese Menschen, die nur 6 Stunden schlafen, aber vielleicht 8 Stunden eigentlich bräuchten, die schlafen ein Viertel weniger. Und wenn ich mir so als Mensch, der eher so bei 8 bis 8,5 Stunden idealerweise pro Nacht ist, überlege, wie es mir schon nach einer Nacht mit nur 6,5 oder 6 Stunden geht, sagen wir einfach so, ich versuche das sehr zu vermeiden, weil ich fühle mich dann einfach nicht leistungsfähig. Und auch wenn es immer schwierig ist, das objektiv zu beurteilen, also ich glaube schon, auch meine Leistungsfähigkeit ist dann echt eingeschränkt.
Ja, das geht mir genauso. Und dann sollte ich vielleicht meinem Arbeitgeber mitteilen, dass ich in Zukunft keine Frühschichten mehr annehmen kann, weil ich habe bei mir das Gefühl, dass es wirklich eine große Rolle spielt, wann ich morgens aufstehen muss und dass ich wesentlich ausgeruhter bin, wenn ich morgens möglichst lange schlafen kann. Ja. Also, es spielt offensichtlich eine ziemlich große Rolle, ob jemand 5 Stunden, 7 oder gar 9 Stunden schläft. Und vor allem langfristig kann das Unternehmen viel Geld kosten, wenn die Mitarbeiter dauerhaft zu wenig schlafen. Denn Menschen, die zu wenig schlafen, sind aufgrund von Krankheitstagen, Abwesenheiten, reduzierter Leistungsfähigkeit wesentlich ineffizienter als ihre ausgeschlafenen Kollegen und Kolleginnen, wo wir wieder beim Thema Produktivität sind. Das heißt, im Umkehrschluss sollten sich die Arbeitgeber wirklich mehr damit befassen, wie ausgeschlafen ihre Angestellten sind?
Ja, schon, denke ich, ja. Also Unternehmen sollten das dann durchaus auch vielleicht kommunizieren. Also das ist ja auch in Zeiten, wo wir einen Fachkräftemangel haben, kann das ja auch so ein Bonus sein, wenn man sich auf die Fahne schreiben kann. Wir kümmern uns um den Schlaf unserer Mitarbeitenden und es gibt ja auch viele Ideen, die sich wahrscheinlich einfach umsetzen lassen würden. Also zum Beispiel sowas wie Kernarbeitszeiten, wo immer möglich, weil die erlauben Mitarbeitenden einfach ein für sie optimales Schlaffenster auszusuchen. Also wer will, dass die halt um 8 Uhr im Büro sind, der riskiert, dass es viele gibt, die gar nicht auf die 8 Stunden Schlaf pro Nacht kommen. Du hast es auch gerade mit deinen Frühschichten angesprochen. Es ist nicht nur relevant, wie viel man schläft, sondern eben auch, wann man schläft. Und Schichtarbeit, klar, immer belastend. Aber auch da kann man Mitarbeitende schulen, wie sie dennoch die Effekte auf den Schlaf möglichst gut abpuffern können. So Stichwort auch betriebliche Gesundheitsvorsorge. Und eben auch die Arbeitgeberinnen und Geber können da etwas tun.
Also nach all den Erkenntnissen merke ich, wir sollten uns alle unbedingt mehr mit dem Thema Schlaf beschäftigen. Und das heißt in meinem Fall definitiv Schluss mit Frühschichten. Mir war ja schon vor der Folge klar, dass Schlaf ein Riesenthema ist und dass es wichtig ist, dass wir gut und ausreichend schlafen und dass Schlaf irgendwie auch Einfluss auf unsere Stimmung und auch damit auf unser Wohlbefinden hat. Aber dass das Bedürfnis nach gutem Schlaf so weit verbreitet ist, dass da eine milliardenschwere Industrie drumherum entstanden ist, das hätte ich so nicht unbedingt vermutet.
Ja, nee, also die Zahlen, die du heute da genannt hast, das ist schon wirklich krass. Also natürlich ist mir total bewusst, so aus der Perspektive der Schlafforscherin und Schlaftherapeutin, was das für den einzelnen Menschen bedeutet, denn die sitzen dann nachher bei mir auch in der Behandlung. Aber was das für eine Wirtschaft bedeutet, wenn Menschen zu wenig oder schlecht schlafen, diese Dimension, mit der habe ich mich bisher auch noch nicht so beschäftigt.
Ich habe in dieser Folge nochmal super viel gelernt, auch dank dir, liebe Christina. Und ich hoffe, dass wir das alle mitgenommen haben, dass wir vielleicht doch das ein oder andere Produkt gar nicht brauchen und dass wir vielleicht schon mit kleinen Tricks und kleinen Mitteln selbst unseren Schlaf verbessern können. Also ich bleibe zum Beispiel meinen Bädern treu. Ich finde Bewegungen super wichtig, ausreichend frische Luft. Also vielen Dank für den tollen Input und deine fachliche Kompetenz.
Ja, sehr gerne. Und eben, man kann manchmal mit kleinen Umstellungen im Alltag schon viel erreichen, gerade wenn es so um die Schlafprobleme geht und wer aber doch eine ausgewachsene Schlafstörung hat. Auch da ist eben das Mittel der ersten Wahl gar nicht unbedingt ein Schlafmittel, sondern auch da arbeiten wir eher psychotherapeutisch mit zum Beispiel Veränderungen des Verhaltens und versuchen dann dadurch zu erreichen, dass unsere Patientinnen und Patienten wieder lernen, gut zu schlafen.
Ein ganz wichtiges Thema, und wenn ihr mehr über euren Schlaf erfahren wollt, dann hört doch einfach mal rein bei dem Podcast über Schlafen. Den findet ihr in der Deutschlandfunk-App und den Link dazu haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Liebe Christina, damit sagen wir Tschüss und vielen Dank. Hosts und Autoren der Folge waren Dr. Christine Blume und Ann-Kathrin Beck.
Und die Produktion hat Uwe Bräunig gemacht und die Redaktion hatte Anne Göbel.
Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder Themenideen habt, dann schreibt uns super gerne an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns. Und damit sagen wir Tschüss und bis bald.
Und schlaft gut.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.